Machen wir auch die Aufnahme an. Das läuft jetzt, ne? Ich spreche noch ein Gebet und dann fangen wir wirklich an mit dem Vortrag oder diesem Predigt. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist. Das ist wirklich geschehen und da halten wir dran so fest. Aber auch, Herr, dass wir doch viel mehr noch verstehen, was das wirklich bedeutet für uns, für die ganze Welt. Wir bitten dich darum, dass du uns jetzt auch durch dein Wort stärkst und dass du uns prägst, dass die Auferstehung in unserem Leben noch viel, viel mehr Einfluss gewinnt, Herr, und dass wir die Tiefe und den Ausmaß dieser Aussagen der Bibel, den Ausmaß der Realität und Tatsache deiner Auferstehung noch viel besser verstehen. Danke, dass wir, Herr, einen Einblick bekommen durch dein Wort, auch über das, was später geschehen wird. Danke dafür, dass du uns darüber Deutlichkeit gegeben hast. Danke für deine mächtige Einladung, Anteil zu haben an dieser Auferstehung. Wir bitten dich darum, dass wir darüber noch viel mehr Freude in Anbetracht haben von dem, was du ausgesagt hast. Bitte, Herr, segne du diese Stunde, segne du uns jeden Einzelnen, dass wir das, was wir auch hören und sagen, aus deinem Wort schöpfen. Und dass dadurch Glauben geweckt wird. Herr Jesus, in deinem Namen bete ich darum. Amen. Er ist auferstanden. Das ist eigentlich die Aussage von einem Engel, als die Frauen dann zu dem leeren Grab kamen und sie stellten fest, da ist ja niemand drin. Er ist auferstanden, sagten dann die Engel oder ein Engel konkret und haben den Verweis gemacht auf etwas, was dermaßen unerwartet war, obwohl Jesus mehrfach davon gesprochen hat, haben keine der Jünger und auch die Frauen nicht damit gerechnet, dass das buchstäblich geschehen würde, sondern dass es irgendetwas sei, das vielleicht in Zukunft mal geschehen würde. Sie sind ja gekommen, die Frauen, an dem leeren Grab. Sie dachten, es sei voll mit dem Leichnam Jesu, um den Leichnam zu sehen. Das heißt, um den gekreuzigten und gerade Gestorbenen einzubalsamieren, um ihn weiterhin im Grab festzulegen. Und das war das, was die Situation war. Es gibt so viele Vorstellungen über die Auferstehung. Letzte Woche haben wir auch etwas aus Markus schon zitiert. Haben wir auch auf das Nurglauben gesprochen und da habe ich dieses Zitat von einer Frau Bruderek auch gebracht. Sie sagt: Wenn ich nach dem Tod im Nichts aufwache, also gar nicht aufwache, dann habe ich das beste Leben gelebt. Und wenn ich in der Herrlichkeit Gottes aufwache und wir sind alle sehr überrascht, auch okay. Nun, sie spricht davon, dass man dann eventuell überrascht sein wird. Das heißt, sie geht eher davon aus, dass das Erste stattfindet, dass man einfach im Nichts aufwacht oder dass man dann einfach das Leben dann ausgelebt hat und dass es nicht weitergeht. Nun, diese Ungewissheit gründet sich rein auf der Erfahrung, aber nicht auf den Aussagen des Wortes Gottes. Das Wort Gottes sagt konkret über Christus: Er ist aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Das Wort Entschlafenen steht dann vor den Verstorbenen. 1. Korinther 15, Vers 20, diesen ganzen Kapitel 1. Korinther 15, spricht Paulus von der Auferstehung und macht Erläuterungen, die sehr, sehr hilfreich sind. Was kommt nach dem Tod? Diese Frage wollen wir nachgehen. Da haben unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorstellungen. Die meisten vielleicht hier bei uns, die glauben, nun, da kommt gar nichts. Mit dem Ausleben ist alles vorbei. Deswegen genießt das Leben und nimmt so viel wie möglich mit und genießt das. Hier einen ganz anderen Ansatz, eher esoterischer Art. Das war eine Frau, die dann ja, feststellte, dass ihr Bruder, nachdem er viel Drogen genommen hat und so weiter, gestorben ist, Diesen Mann hieß Billy Fingers, der starb dann durch einen Autounfall. 2 Wochen später erschien er seiner Schwester Annie Kagan in vielerlei Gestalt und überbrachte ihr Botschaften. Ihre anfängliche Skepsis überwand sie durch Vorkommnisse, die sie nicht länger als Zufälle oder Einbildung abtun konnte. Sie bekam eine neue Sicht über das Leben nach dem Tod. Obwohl Billy in seinem irdischen Leben bei weitem kein Heiliger war, sondern vielmehr ein dunkler Rebell, Junkie, Gauner und Verführer mit düsterem Charme, lebt er jetzt in völliger Glückseligkeit in einer fast formlosen Welt ohne Verurteilungen. Aufgrund Billys Drängen veröffentlichte sie seine Mitteilung in einem Buch. Nun, das ist ein ganz anderer Ansatz. Egal wie Billy gelebt hat, er lebt jetzt in Glückseligkeit, alles wird gut, das wird prächtig sein und wir brauchen uns überhaupt nicht zu fürchten vor dem Tod. So eher ein esoterischen Ansatz, diese Nachricht von Billy, wie die Schwester behauptet, könnte man aus Sicht der Bibel in dem Sinne ganz stark in Frage stellen, weil da gehen wir davon aus, rein biblisch gesagt, dass das eher ein Geist ist, der Billy oder diese Schwester dann diese Eingaben gegeben hat. In Johannes Kapitel 11, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, ab Vers 17, oder das ganze Kapitel geht ja über die Auferweckung des Lazarus. Und Vers 17 heißt es, dass Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Dieser allgemeine Glaube, die gerade auch von den Pharisäern angenommen und geglaubt wurde, eben nicht von den Sadduzäern, aber doch war dieser Auferstehungsglaube vorhanden, dass es einen jüngsten Tag gäbe und da findet die Auferstehung statt. Da hat man nicht darüber gesprochen, was direkt nach dem Tod geschieht. Da ist man davon ausgegangen, da ist es dann zu Ende. Oder auf jeden Fall weiß oder wusste man es nicht. Aber hier wurde die Erwartung gesagt, da am jüngsten Tag, wenn der Ausbruch des Gerichtes da sein wird, werden die Gläubigen dann eben zu Gott den Himmel gezogen. Jesus spricht aber zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Nun, Martha hat es insofern geglaubt, dass sie an einer Auferstehung am jüngsten Tag geglaubt und festgehalten hat. Aber was Jesus sagt an dieser Stelle, geht weit darüber hinaus. Wir wollen das weiter prüfen. Die Auferstehung aus den Toten könnte man folgendermaßen definieren. Es geht dabei um einen Begriff, Es geht dabei um einen Begriff für das wieder zum Leben erweckt werden des ganzen Menschen, eben nach Geist, Seele und Leib, und zwar nach dem Tod. Das heißt, es tut auch den Leib mit einbeziehen. Das ist eher ungewöhnlich. Nun, da sagt nun 1. Korinther 15, 20, ich habe es schon zitiert. Jetzt bin ich hier raus. Ich kann nicht weiterschalten. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Erschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Die Auferstehung der Toten tut ja auch den Körper mit einschließen. Ich schalte noch einmal zurück zu der Esoterik. Ein ganz bekannter Autor, Ken Wilber, hat in dem Buch Halbzeit der Evolution gesagt, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Das ist die Ausgangslage, die man betrachtet, dass man hofft in der Esoterik, dass wir Menschen eines Tages unsterblich sein können und dann immer leben können, und zwar hier auf Erden. Nun, bis dahin, es ist ja noch nicht so weit, müssen wir reinkarnieren. Das heißt, wir nehmen einen neuen Körper an, damit wir dann vielleicht eines Tages dann in einer neuen Form auch diese ewig leben, also diese Situation erleben können. Reinkarnation oder Seelenwanderung ist ein Begriff für religiöse Vorstellungen vom Übergang der Seele beim Tod in eine andere Daseinsform. Andere Daseinsform wird dann hier auf Erden, im Fleisch, sich vollziehen. Die Bibel kennt das Thema Reinkarnation nicht, wohl aber das Thema Inkarnation. Konkret an Jesus deutlich gemacht heißt es, dass er ja Karne, das heißt Fleischesgestalt, annahm und dass er Gott war und Fleischesgestalt hier auf Erden einnahm und so hier lebte. Aber er starb ja bekanntlich am Kreuz, stand aus den Toten auf. Bei der Himmelfahrt sagten zwei Boten, er wird genauso wiederkommen, wie er gegangen ist. Das heißt, in dem gleichen Körper. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben also einen Körper bekommen. Jesus bekam einen Körper und in diesem Körper, wenn er wiederkommt, wird er genauso wiederkommen. Eine unglaubliche Situation und Beschreibung. Die Bibel kennt keine Seelenwanderung, wohl aber Wiedergeburt. Dieses Wort von Jesus an Nikodemus macht das klar, wo er in Johannes 3,3 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann, sagt der Nikodemus zu Jesus, ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwas zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Nun, diese Frage ist so ins Lächerliche gestellt, dass deutlich wird, dass die Juden, sprich hier Nikodemus, für ihnen 100% klar war, nein, das geht gar nicht. Das ist überhaupt kein Ansatz. Das glauben wir nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Die Bibel kennt keine Wiedergeburt der Seele in einen neuen Körper, wohl aber die Auferstehung aus den Toten. Nun, keine Reinkarnation. Reinkarnation würde beinhalten, dass der Mensch viele Leben hätte, um sich zu vervollkommnen. Es würde bedeuten, dass es keinen Erlöser braucht, dass Jesu Tod am Kreuz nicht notwendig war und somit es keine Auferstehung der Toten gibt. Das heißt, man lässt seinen Körper hinter sich und diesen Körper verwest und wenn, dann bekommt man einen komplett neuen Körper oder einen anderen Körper, ein ganz anderes Leben. Die Realität des Todes wird von Menschen, die an Reinkarnation glauben, geleugnet. Es wird einfach nicht deutlich, wo es wie schlimm Tod eigentlich ist. Nun können wir uns fragen, wie ist es nun, dass der Tod jetzt ins Leben kam? Wir müssen eben eine kleine Pause einlassen, es ist irgendetwas hier technisch gesehen nicht richtig. Ja, geht weiter. Kann ich wieder übernehmen? Ja, ja, aber ich muss jetzt bei so einem Filipieren drin. Ja. Also, der Mensch, so heißt es vor dem Sündenfall, also war eine lebendige Seele, laut 1. Mose 2, Vers 7. Das ist die Situation. Also, Entschuldigung, wir müssen das technisch hier irgendwo auf die Reihe kriegen. Ja, ich muss eben warten, also dann geht es gleich wieder weiter, weil wir arbeiten mit zwei Mäuse an einem Computer, das geht nicht gut. Ja. Alles klar? Kann man PowerPoint auch sehen? Oder sieht man. Ja, okay, ja, kann sehen. Alles klar. Die Aussage Gottes in Garten Eden, im Paradies, in diesem ersten Paradies, war: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du sicherlich sterben. Nun, die Schlange dagegen machte 1. Mose 3, Vers 4 der Frau der Aussage: Keineswegs werdet ihr sterben. Da steht also Aussage gegen Aussage. Nun, es kam dazu, dass der Mensch fiel und nach seinem Fall durch den Ungehorsam, das Essen von dem Frucht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, war die Strafe für Adam: Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ganz wichtig ist hier zu betrachten, dass das, was vom Staub gekommen ist, im Körper von Adam, nun zum Staub zurückkehrt. Also hier ist nicht die Rede von der Seele. Die Seele, so heißt es, nach dem Sündenfall, ist gefangen im Fleisch, ist gefangen in dem Leib von Staub, von Erde. Und da heißt es in 1. Mose 6, Vers 3, da sagt der Herr: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er auch Fleisch ist. Wenn Gott seinen Geist letztlich zurückzieht, hat der Mensch kein Leben. Auch kein seelisches Leben, keine Seele mehr im Fleisch, im Körper. Da ist dann von unserer Sicht aus den Tod eingetreten. Das ist nach dem Sündenfall stattgefunden. Nun, die Auferstehungshoffnung, das heißt auch die Auferstehung des Leibes, ist in der Bibel tatsächlich fest gegründet und auch schon im Alten Testament angegeben. Zum Beispiel in 1. Samuel 2, Vers 6. Da heißt es: Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr Gott hat Macht über Leben und Tod. Das heißt, hier wird konkret gesagt, dass er in das Totenreich hineinführt und wieder herausholt. Eine ganz grundlegende Aussage. Diese Macht Gottes zeigte Jesus, indem er Johannes 10, Vers 17 sagte: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Nun, da war die Vollmacht schon beschrieben in 1. Samuel 2, Vers 6, schon in Jesus verkündigt und wurde von Jesus auch konkret umgesetzt, indem er tatsächlich nach 3 Tagen aus dem Toten auferstand. Das heißt, aus dem Totenreich heraus, in eine neue Situation auferstand, nämlich die Realität der Auferstehung, das heißt des Lebendigwerden auch des Leibes. Nochmals in unserem Anfangsvers, wo der Engel zu den Frauen sprach, in Markus 16, Vers 6 heißt es, dass der Engel weiter zu den Frauen sagte, entsetzt euch nicht. Sie entsetzten sich, als sie sahen, dass das Grab leer war. Sie dachten, etwas ganz Schlimmes ist geschehen, vielleicht ist der Leichnam gestohlen oder vielleicht ist irgendetwas geschehen, was nicht stimmt. Nun, sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Leib tatsächlich auferstanden war. Der Engel sagte weiter, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Das ist das Erste, er ist auferstanden. Er liegt nicht mehr im Grab. Er ist nicht hier. Nun, um deutlich zu machen, dass er ist auferstanden, auch meint, dass er leibhaft auferstanden ist. Und weil die Frauen nichts sahen und ihm auch nicht wahrnahmen, musste nun gesagt, er ist nicht hier. Weil man könnte noch gedacht haben, auferstanden meint, er ist irgendwo in Luft auferstanden, in einer unsichtbaren Gestalt. Nein, so war es nicht. Er ist wirklich auferstanden, aber er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten, als er oder nachdem er gestorben ist. Wow! Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Aus den Toten heißt auch aus dem Totenreich, heraufgeführt in eine lebendige Gestalt. Er ist der Erstling, der Erste, bei dem das geschah. Und nach ihm dürfen vielen folgen, die an ihm und an diese Realität glauben. Nun wollen wir ein paar Tatsachen betrachten miteinander. Tatsachen, die die Bibel beschreibt. Wir wollen nicht auf unsere Erfahrung uns gründen, denn da kommen wir nicht weiter. Was wir sehen, ist, wenn jemand stirbt und wir legen ihn dann in einem Sarg und beerdigen ihn oder wir werden ihn also kremieren. Das ist das Letzte, was wir sehen, was wir wahrnehmen. An die Tatsache, Tod ist uns tatsächlich vor Augen. Und das ist auch die Realität von der Bibel beschrieben. Wir alle müssen sterben. In Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nach Römer 3, Vers 23 haben alle gesündigt. Also müssen alle sterben. Nun, das ist sogar bei Jesus der Fall gewesen, obwohl Jesus nicht sündigte, nahm er ja die Sünde von uns auf sich und ist in dem Sinne auch gemäß dieser Aussage, indem er die Sünde auf sich genommen hatte, in der Notwendigkeit gestellt gewesen, dass er sterben musste. Zweite Tatsache, in der Bibel konkret beschrieben, ist, dass wir einmal sterben. Und das heißt, auch hier in dieser Welt einmal leben. In Hebräer 9, Vers 27a heißt es, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Da wird doch konkret deutlich gemacht, dass der Mensch also nicht reinkarniert, also nicht in einer anderen Gestalt wiederkommt. Die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus ist sehr bekannt. Und ich möchte diese Geschichte jetzt hier anführen, weil diese sehr viel aussagt über die Situation nach dem Tod. Da hat Jesus das in folgender Geschichte deutlich gemacht. Und es wird an dieser Stelle in Lukas Kapitel 16, ab Vers 19, nicht gesagt, dass es ein Gleichnis ist. Es wird wie eine reale Geschichte von Jesus erzählt. Es heißt, es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein kleines Bild, was dazu gehört, wie wir es das uns so vorstellen. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. So ein Bild von den Armen, den Lazarus. Und daneben links wird das Riesenessen aufgetragen vor den reichen Mann. Es geschah aber, Lukas 16, 22, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Entschuldigung, da sind wir zu weit. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Zwei unterschiedliche Aussagen, alle müssen sterben. Und nun sind beide gestorben. Bei den Armen wurde es gesagt, dass er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Der andere aber wurde schlicht begraben. Es war eine andere Situation. Was also kommt nach dem Tod? Nun, dritte Tatsache. Das Gericht. In Hebräer 9, 27 gleich nach dieser Aussage, dass wir einmal sterben und dann heißt es direkt danach, das heißt nach dem Sterben, aber das Gericht. Sofort danach, das Gericht. Und wir sehen das in dieser Geschichte beschrieben, dass tatsächlich nun unterschieden wird, wie es den Armen erging und wie es den Reichen erging. Bei den Reichen hieß es, Lukas 16, 23, als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das also ist das Gericht über den armen oder den reichen Mann. Und das ist aber auch das Gericht in dem Sinne, positiv gesehen, über den armen Lazarus. Abraham aber sprach zu eben den Reichen, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Die Situation muss man ein bisschen schematisch deutlich zu machen. Nach dem Tod. Und das ist die Beschreibung Jesu vor seiner eigenen Himmelfahrt. Die Situation besteht darin, dass die Ungläubigen in die Grube oder in den Abaddon gehen, eben in diesen Ort, wo von der reiche Mann sagte, ich leide in dieser Flamme Pein. Die Gläubigen, die wurden hier, wie der arme Lazarus, in Abrahams Schoß getragen. Und man könnte das auch mit dem Wort Paradies, das heißt das Paradies ist in diesem Sinne Abrahams Schoß bezeichnen. Und zwischen diese beiden war ein Kluft. Nun in dem Sinne ist das Gericht nach dem Tod sofort da und macht deutlich, wo wird ein Mensch die Ewigkeit verbringen. In diesem Büchlein, 5 Minuten nach dem Tod, macht der Prediger Erwin Lutzer das deutlich und sagt, direkt nach dem Ableben, da wird dieses Gericht da sein. Und da wird sofort deutlich, was dann die Situation eben in den unterschiedlichen Bereichen des Hades sein wird. Weiter mit der Geschichte in Lukas Kapitel 23, Vers 42. Abraham sprach, Entschuldigung, das ist nicht in der Geschichte von Lazarus, das ist diese Geschichte am Kreuz, Entschuldigung. Hier sprach ja Jesus, als er im Kreuz hing, also mit den beiden, die neben ihm hingen, und der eine Verbrecher, der neben ihm hing, hat verstanden, dass Jesus ihm helfen könne und sprach zu Jesus: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, diese Aussage, Paradies, bezieht sich also auf genau diese Aussage, wo Gläubige hingelangen, nämlich in Abrahams Schoß oder in dem Paradies, was damit gleichgestellt ist. Es war jetzt noch nicht ein Fortschritt gekommen, denn Jesus selbst war noch nicht auferstanden. Jesus selbst ist in diese Situation hineingekommen, nach dem Tod, natürlich als Gläubige, in diesem Bereich, in Abrahams Schoß oder im Paradies zu sein. Und in dieser Situation, so macht es auch Arnold Fruchtenbaum klar, ist es so, dass man diesen Vers aus 1. Petrus 3, Vers 18 verstehen kann. Da heißt es: Es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem, das heißt im Geiste, ist er auch hingegangen und hat den Geisten im Gefängnis gepredigt, hat ihnen die Wahrheit gesagt, hat ihnen gesagt, was nun Sache werden würde. Das heißt, in dieser Situation heißt es, dass Jesus selbst nach seinem Tod im Totenreich aufgegangen ist und natürlich an dieser Seite war, wo auch der arme Lazarus war, wo Abraham war, aber nicht an den Seiten der Ungläubigen. Aber wir lesen ja, dass wohl Kommunikation möglich war von der einen zu der anderen Seite. Es konnte deutlich gesagt werden, was Sache ist. Nun, das könnte Jesus in dieser Zwischensituation gemacht haben, wo er gestorben ist und noch nicht zu dem Punkt gekommen war, dass er nun auferstanden war. Das ist in der Zeit zwischen seinem Tod, seinem leibhaften Tod und der Auferstehung am dritten Tag stattgefunden. Weiter zu der Geschichte, Lukas 16, Vers 27. Er aber sprach, das heißt der Reiche, sprach zu Abraham: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Der Mann hat offensichtlich verstanden, dass es völlig zu Recht ist, dass er an diese Seite kam. Es ist völlig angebracht, er hat sogar noch ein Gefühl von Erbarmen gehabt und hat das zum Ausdruck gebracht, dass sogar jemand hingehen möchte, seine Brüder, die noch im Leben waren, zu verkünden, damit sie sich noch bekehren würden. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, mögen Sie die hören? Nun, da wird deutlich, dass Mose und die Propheten schon genügend Grundlage geboten haben an der Tatsache einer Auferstehung, aber auch eine Tatsache eines Gerichtes nach dem Tod, dass sie dies brachen. Der Mann, der Reiche, der in diesem Ort der Qual war, sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Nun, wir wissen, Jesus ist nach dem Tod auferstanden. Jesus ist gekommen und hat den Menschen, das heißt seine Jünger, deutlich gemacht und verkündigt, er sei auferstanden, hat sogar den Thomas die Möglichkeit gegeben, ihn zu betasten, sodass er wirklich die Hand in seine Wunde legen konnte und dann sagte: Mein Herr und mein Gott. Und so erst, nachdem er gesehen hat, zum Glauben kam. Und sagte Jesus zu ihm: Selig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Dann Lukas 16, 31: Abraham sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Was auch deutlich macht, dass wenn die Grundlage, die Gesamtbibel nicht verstanden wird, wir das Zeugnis, das nur Zeugnis von Jesus, man könnte sagen, nur so halb annehmen, dass er auferstanden ist, dass es was Besonderes ist, dass er schön ist und so weiter, und dass wir Ähnliches haben möchten, dass das nicht ausreicht. Man braucht die Grundlage, die Wurzel der Schrift des Alten Testamentes. Vierte Tatsache: Auferstehung. Apostelgeschichte 24, 15 sagt Paulus, dass er Hoffnung zu Gott hat, dass zukünftig sei die Auferstehung der Toten, der Gerechten und der Ungerechten. Das heißt, es werden alle auferstehen. Nun, die Auferstehung, die dann noch geschehen wird oder die eigentlich noch wartet, ist tatsächlich dann bei dem jüngsten Gericht. Das heißt dann, wenn alles zu Ende geht. Wir können dieses Bild, man könnte sagen, ein Stück weit nach Jesu Himmelfahrt, aber auch die Realität der Auferstehung und die Ewigkeit vielleicht folgendermaßen beschreiben. Für die Ungläubigen bleibt es so, dass sie nach dem Tod in die Grube gehen, in den Abaddon. Nun ist eine ganz neue Situation für den Gläubigen. Da heißt es also, dass diese Situation Abrahams Schoß nun nicht mehr die Angabe ist. Diese Situation oder diesen Bereich, wenn man es so nennen wird, ist leer. Die wird nun Paradies genannt, das heißt, das Paradies, was da in diesem Bereich Abrahams Schoß geordnet war, ist jetzt im Himmel angeordnet. Das heißt, Gläubige würden direkt nach dem Tod bei dem Herrn sein, also im Paradies im Himmel. Aber sie werden noch nicht leibhaft auferstanden. Es wird eine Sache sein, wo die Seele praktisch sofort, Seele, Geist, könnte man es beschreiben, sofort beim Herrn ist im Himmel. Aber die Auferstehung muss noch folgen. Das heißt, die Auferstehung, Entschuldigung, erstmal diese Auferstehung findet bei der Entrückung statt. Und nun erstmal eben noch links bei den Ungläubigen, die Auferstehung bei ihnen ist dann aus diesem Bereich der Grube, dass dann diese ganze Grube, den ganzen Hades in den Feuersee geworfen oder der sogenannte Gehenna geworfen wird. Das ist die Auferstehung von den Ungläubigen. Von den Gläubigen findet die Auferstehung bei der Entrückung statt. Wir werden dann zum Herrn entrückt. Wir bekommen einen neuen Leib. Zwar so, wie wir vorher hatten, aber doch wieder etwas anders. Man kann das in dem Vergleich auch sehen, dass die Jünger Jesus gesehen haben. Sie haben ihn erkannt. Es waren Aspekte da, die genau das Gleiche waren, es waren sogar die Wunden an ihm, aber es war auch etwas, was sie ihm nicht erkannten. Es war etwas Gleiches, aber doch auch was anderes da. Er war es ganz und gar selbst, den gleichen Leib, aber doch war es ein Auferstehungsleib. Das heißt, da wird die Auferstehung aus den Toten stattfinden, die dann, wenn die Entrückung stattfindet, in Herrn gestorben sind, werden dann zu dem Herrn hin entrückt, das heißt, sie werden neuen Körper sein, sie werden auferstehen aus dem Grab, das heißt, ihre Körper werden auferstehen und sie werden zu dem Herrn kommen, die dann also noch hier leben, werden genauso entrückt, werden zu ihm hin und in diese neue Situation einen Auferstehungsleib, eine Auferstehung erfahren zu haben, gesetzt sein. Dann werden sie auch mit dem Herrn in dem Millennium, dem tausendjährigen Reich, herabkommen können und mit ihm hier regieren. Bis dann die Zeit des neuen Himmels und der neuen Erde und des neuen Jerusalem anbrechen wird, wo die Ewigkeit dann sein wird. Das ist so in etwa, wie man sich das vorstellen kann. Diese Angaben habe ich aus dem hilfreichen Büchlein von Arnold Fruchtenbaum entnommen. Das Jenseits, ich kann wirklich dazu ermutigen, das Büchlein nochmal zu lesen und zu studieren und selbst zu prüfen, ob es sich so verhalten könnte. Aber ich möchte nicht nur zu den Tatsachen kommen, sondern nun zu den Verheißungen, den Gaben, die nun Jesus zur Lebzeit aussprach. Die Verheißung des Lebens. In Johannes 5, Vers 24 sagte Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Nun, wenn wir das, was wir vorher gesagt haben über diese Unterscheidung zwischen den Gläubigen und den Nichtgläubigen, dann werden wir hier sehen, dass das Gericht, das dann zum Tode, zunächst mal zum Hades und diesen Ort der Qual und letztendlich zu diesem ewigen Qual führt, nicht stattfinden wird. Er ist zum Leben hinübergegangen. Das ist die Aussage, die Jesus hier macht. Aber das, was damit verbunden wird, ist die Tatsache, wir müssen glauben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht in das Gericht. Der ist schon vom Tode zum Leben durchgedrungen. Welch eine Aussage. Das hat Jesus selbst gesagt, bevor er am Kreuz litt und starb. Dann sagt Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 1, es gibt so keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hier eine andere Beschreibung, das Glauben an sein Wort, das Aufnehmen seiner Person, bedeutet dann hier in einer anderen Bezeichnung gesagt, dass wir in Christus sind. Und wenn wir in Christus sind, ist eine Geborgenheit da, die nun bedeutet, dass die Verdammnis, die in Ewigkeit über die Ungläubigen kommt, uns nun nicht mehr trifft oder zutrifft. Dann die Gabe des Lebens. So sagt Paulus in Römer 6, 23, zweiter Teil, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Das heißt in und durch Christus. Durch Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist von Gott uns gegeben. Ein Geschenk, mehr als jegliches Geburtstagsgeschenk. Ein Geschenk, den wir jetzt schon in Anspruch nehmen können und empfangen. Nun, was ist die Situation? Wenn wir ewiges Leben haben, und in einer neuen Situation wiedergeboren sind, angenommen haben die Worte Gottes, die Beschreibungen Gottes. Und die Beschreibungen Gottes sind ja zweierlei. Wir müssen immer wissen, dass in die Realität hinein, wo ja dieser Engel zu den Frauen sprach, er ist auferstanden, er auch in Anfang sagte, erschreckt nun nicht. Natürlich geht auch ein Erschrecken mit dem einher. Es ist ja erschreckend zu sehen, was mit den Ungläubigen geschieht. Und man könnte darüber nachdenken, oh wei, was dann mit denen, die es vielleicht nicht wussten, oder was mit denen, die jetzt die Chance nicht hatten und so weiter. Nun, diesen müssen wir Gott überlassen und seinem Gericht, wir wissen es nicht. Aber es ist trotzdem erschreckend zu sehen, was beschrieben steht. Das ist die eine Seite. Aber es ist auch erschreckend zu sehen, dass etwas geschehen ist, was uns überhaupt nicht geläufig ist, was wir nicht gesehen haben, was wir auch nicht sehen können, was alles noch aussteht. Wohl wird beschrieben, was dann da sein wird. Es wird, wie gesagt, schon etwas da sein, was was ähnlich ist. Unsere Körper sind auferstanden. Wir werden erkannt werden von anderen. Anderen werden uns sehen und wir werden einander erkennen. Aber es ist nicht so, wie wir hier miteinander einhergegangen sind, wie es Jesus auch sagt in Matthäus 22, 30. In der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sie heiraten lassen, sondern sie werden sein wie Engel im Himmel. Und die Situation bedeutet, dass wir also nicht in diese Verhältnisse Mann-Frau oder Kind oder Vorgesetzte oder was auch immer mehr in dieser Welt sein werden. Es ist eine ganz neue Situation. Wohl werden wir einander zutiefst in der Seele erkennen und wissen, wer wer ist, aber auf einer Ebene Gemeinschaft haben, wie die Engel miteinander Gemeinschaft haben. So kommt also Jesus in seinem Leben und diese Situation, wo er das zeichenhaft durch die Auferweckung des Lazarus deutlich machte. Ein Zeichen, was man könnte sagen, über alle Zeichen hinausragte, die er getan hatte. Das letzte von 7 Zeichen in dem Johannesevangelium. Ein Zeichen, wo er Lazarus auferweckte. Wo Lazarus schon über 3 Tage im Grab gelegen hatte, wo von allen Seiten her die Juden haben noch geglaubt, dass vielleicht noch die Seele in etwa 3 Tagen bei dem Körper in seiner Nähe sein könnte. Das war jetzt vorbei. Jetzt war absoluter Tod eingetreten. Und nun ruft Jesus in den Grab hinein. Martha, Maria noch sagen, oh, er riecht schon, das geht doch gar nicht. Und nun kommt Lazarus hinaus. Ein Zeichen. Wir wissen, dass Lazarus ja später normal gestorben ist. Das heißt, dann auch wirklich im Totenreich verweilt und geblieben ist. Und auch auf diese Auferweckung am jüngsten Tag dort wartet. Das ist eine Situation, die Jesus hier beschreibt. Nun, wir wissen, dass Lazarus von Jesus herausgerufen werden musste. Es war etwas, was von außen auf ihn zukam. Jesus selbst, der sagt in Johannes 11, Vers 25 zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Diese Aussage konnte er machen, weil es war. Weil er selbst die Vollmacht hatte, sein Leben zu lassen und sein Leben wieder aufzunehmen. Jesu Auferweckung oder Auferstehung war ja anders. Er ist auferstanden und hat selbst diese ganzen Binden und diesen Umwicklungen weggenommen. Und wir lesen, dass Johannes und Petrus ins Grab hineinschauten und sahen, wie die Tücher da gelegt haben, ganz ordentlich aufgerollt. Jesus hat das selbst veranstaltet. Bei Lazarus war es so gewesen, dass Jesus den Menschen sagen musste, befreit ihn von diesen Binden. Nun, Jesus tat es ganz selbst. Und deswegen ist die Verkündigung, ich bin die Auferstehung und das Leben, eine noch viel weiterführende Aussage. Es geht über die Zeit des Totenreiches hinaus. Es geht darüber hinaus, dass man könnte sagen, tatsächlich eine Zeit hat, wo die Seele zwar bei Gott ist, aber noch keinen Körper angenommen hat, zu dieser Zeit, wo auch die Seele dann wieder ein Auferstehungsleib, den gleichen Leib, aber doch wieder anders und lebendig und frei von Schmerz und Leiden haben wird. Eine neue Situation. Und das ist durch Jesus gekommen. Nach 3 Tagen ist er also auferstanden aus dem Totenreich heraus, ist dann hinaufgefahren, hat die Seelen, das Gefängnis, das heißt die Seelen der alttestamentlichen Heiligen, so heißt es, mit ihm genommen. Und die dürfen schon mit ihm dort sein. Eine wunderbare Aussage über die, die im Glauben im Alten Testament gestorben sind. Nun sagt Jesus, dass Martha, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann diese Aussage: Glaubst du das? Glaub diese Aussage dürfen wir uns allen von Jesus so sagen lassen. Glaubst du das, was ich hier gerade gesagt habe, sagt Jesus? Glaubst du die Worte der Schrift mehr als die Erfahrung, die wir in dieser Welt haben? Glaubst du das? Nun, die Botschaft von Ostern ist tatsächlich: Er, Jesus, er ist auferstanden. Eine erschütternde, aber zu höchst erfreuliche Botschaft, die weit über das hinausgeht, was wir hier in dieser Welt an symbolischer Wert, an Auferstehungsglauben halten. Weit darüber hinaus. Das sollen wir glauben. Glaubst du das? Ich bete noch. O lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort Deutlichkeit gibst. Dass du uns Dinge beschreibst, die wir nicht sehen können, die wir nicht wissen können, die uns durch die Aposteln und Propheten beschrieben wurden. Und wir danken dir dafür, dass wir diese Worte haben. Und nun heißt es, dass wir dein Wort glauben sollen, dass wir dir darin folgen sollen und nun auch konkret diese Auferstehungsbotschaft annehmen sollen und glauben, dass es tatsächlich über alles hinausgeht, als was wir hier in dieser Welt sehen. Wir danken dir dafür, dass du unsere Situation hier wahrnimmst und dass du uns auch in aller Not und Bedrängnis, wo wir heute drin verkehren, in Quarantäne, wo viele sich darin befinden, in vielleicht manche Angst vor Krankheit, Angst vor den Entwicklungen dieser Welt, Angst vor den Entwicklungen, die wir vor uns sehen könnten, doch gibst du mitten in dieser Angst eine Botschaft, die weiterführt. Wir bitten dich darum, dass wir viel mehr auf diese Botschaft achten, als auf diesen Angst in dieser Welt. Denn wie du sagtest, Herr Jesus, die Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich, so sagtest du, bin auferstanden. Amen.